Wenn man immer und immer wieder verschiedene Produkte entwickelt, dann entwickeln sich einige Denkmuster, einige Techniken, die man relativ häufig einsetzt. Wir haben all das, was wir auch predigen, wieder mal eingesetzt, um ein neues Produkt zu schaffen, nämlich unsere eigene Website. Was wir dabei wieder gelernt haben, was uns nochmal in Erinnerung kam und wie ihr vielleicht auch deutlich neue Impulse bekommen könnt, dazu unterhalten sich jetzt Olli und Tim. Daher viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffentlich viele hilfreiche Impulse.
Du Tim, was machen eigentlich die Produktwerker so? Außer Podcast.
Live-Events.
Live-Events auch. Sonst noch irgendwas?
Die Produktwerkerbox habe ich mal gesehen.
Produktwerkerbox habe ich, glaube ich, noch nie gesehen irgendwo. Uns werden solche Fragen tatsächlich häufiger gestellt. Ich glaube dir auch, oder? Tim. Also ihr merkt schon, an meiner Seite heute ist der Tim. Hallo Tim.
Hallo zusammen. Ja, tatsächlich so ganz lustige Erlebnisse hatten wir in den letzten Jahren, dass so eine Mail kommt nach dem Motto, ja, hallo zusammen und bin ja begeisterter Podcast-Hörer, aber macht ihr eigentlich auch Trainings? Und ich denke so, ja, Trainings, Coachings, Mentorings, das ist unser Job. Also wir arbeiten auch und machen nicht nur Podcasts. Warum weiß das keiner?
Und es ist spannend, dass das keiner weiß, weil bei mir kamen ähnliche Fragen tatsächlich an. Und vielleicht liegt es so ein bisschen oder lag es so ein bisschen an der Historie, dass wir zwar einen Webauftritt hatten, aber der eigentlich in meiner Wahrnehmung nicht viel mehr war als so ein Blog zu den Podcast-Folgen, oder? Siehst du auch so?
Ja, so sind wir ja gestartet, kleine WordPress-Seite, um überhaupt je Folge irgendwie was schreiben zu können. Und ich glaube, keiner von uns hätte gedacht, dass wir das so lange machen, also jetzt ja schon seit Dezember 2019, gut über 200 Folgen. Und dann kommt ja eben das Problem, dass es keine richtig gute Übersicht mehr gab, zu was für Themen wir zum Beispiel auch im Podcast gesprochen haben. Also eine weitere Erkenntnis war, dass Themen von Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen wurden, wo ich dachte, ja, aber krass, zum Sprintziel, da haben wir doch schon eine Folge, jetzt mal als Beispiel. Naja, und das Problem ist, findet halt keiner, ne? Also in der typischen Podcast-App suchst du dir halt einen Wolf, da was zu finden. Also eine strukturierte Suche über die Themen, die wir hier schon angeboten haben, gab es nicht. Und die Podcast-Player lösen das Problem auch nicht so richtig gut. Und dementsprechend unterstelle ich mal, dass viele, die uns erst was später entdeckt haben oder diesen Podcast erst später entdeckt haben oder nur Einzelfolgen hören, gar nicht wissen, was da für ganz brauchbarer Content schlummert. Und wir aber das Problem produziert haben, dass das nicht richtig zugänglich war, also sprich auf der Website nicht gut nutzbar. Also Stichwort Usability Risk, der uns da erwischt hat.
Ja, also haben wir drei, der Dominik, der Tim und ich, beschlossen, wir bauen einfach ein neues Produkt. Wir bauen eine neue Webseite. Und auf dem Weg zur neuen Webseite und beim Arbeiten daran ist uns eine ganze Menge passiert und ist auch, glaube ich, ganz spannend, weil wir auch mit dem Anspruch gestartet sind und auch unterwegs waren, so ein Produkt agil zu entwickeln oder iterativ zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass wir selber eine ganze Menge nochmal über agile Produktentwicklung gelernt haben oder uns nochmal bewusster wurde. Und das Thema der heutigen Podcast-Folge ist dann natürlich, dass wir uns unseren eigenen Produktwerker-Website-Relaunch einmal angucken und verschiedene Aspekte auf dem Weg miteinander diskutieren. Und wir hoffen, dass das für euch auch in Richtung eigene Product Owner Verantwortlichkeit und wenn ihr ein Produkt entwickelt, ganz interessant sein kann.
Da gibt es ja übrigens den Spruch, ne? Den klassischen Spruch, eat your own dog food. Ich habe gelernt, das sagt man inzwischen nicht mehr, sondern man spricht eher von eat your own ice cream, weil, ne, man soll ja kein Dog Food essen. Und irgendwer hat mir mal erzählt, oder ich habe es gelesen, dass bei SAP, glaube ich, der Spruch mal war, vielleicht nicht mehr, drink your own champagne. Auch nett.
Sehr lustig. Ja, du bist eben schon, Tim, so ein bisschen in das, ja, warum denn so ein neues Produkt? Also was so die Needs sind, die wir mit der neuen Webseite, mit dem neuen Auftritt angehen wollen, dass du die beschrieben hast, ne? Und das eine ist sehr offensichtlich, glaube ich, ne? Also wir haben mittlerweile über 200 Podcast-Folgen, Stand heute, wo wir diese Folge halt aufnehmen. Und es gibt ein riesiges Archiv von Podcast-Themen, die wir behandelt haben für Product Ownerinnen, für Product Owner, auch mit sehr interessanten Gästen. Aber eigentlich sind die schwer zu finden, außer man scrollt sich durch die Webseite oder durch seinen Podcast-Player. Das heißt, wenn ich mich für ein bestimmtes Thema interessiere, keine Ahnung, über Sprintziele, etwas wissen will, dann ist es durchaus schwierig bis fast unmöglich, diese Folge zu finden und auf die aufmerksam zu werden.
Olli, können wir mal gerade, bevor wir hier weitermachen, können wir mal kurz feiern, dass die Webseite jetzt live ist?
Nein, nein. Ist doch nur ein MVP, oder?
Ja, scheiß drauf, aber das erste ist nutzbar. Seit gestern sind wir live.
Ja, alles gut. Viel zu sehr wieder im Analysemodus und im Nicht-Feiern-Modus. Bin ich ja völlig bei dir, ne?
Ja, also, man muss das auch mal wertschätzen, was wir jetzt irgendwie gewuppt haben.
Definitiv, ne? Also, mir gefällt es auch wirklich richtig gut. Kommen wir gleich auch nochmal dazu, wie wir das gebaut haben und mit wessen Hilfe. Aber es ist für mich aus unserer internen Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, wir kommen ja gleich auf die Bedürfnisse, die wir da oder Probleme, die wir angegangen sind, da war ich ja schon, ist ein riesiger Schritt nach vorne, definitiv.
Okay, also ich wollte jetzt gar nicht ablenken, ne? Wollte nur sagen, die Produktwerker zeigen Werkstolz. So, genau, was du beschrieben hast, ne, Auffinden oder schwieriges Auffinden von Podcast-Folgen, haben wir eben als ersten User-Need wirklich bezeichnet. Die zweite Frage, die hattest du ja eingangs schon gesagt, war, dass Menschen uns fragen, was wir so machen oder eben unsere Leistungsangebote gar nicht so kennen. Und das wäre unser zweiter Nutzer- oder User-Need, den wir sozusagen als Grundlage für die Webseitenneuentwicklung gesehen haben, sprich, die, nehmen wir mal die Produktwerker-Box, bei uns schlummert also kuratiertes Wissen, also wir kuratieren Content so rum, um Wissen zu bestimmten Product-Owner-Herausforderungen zugänglich zu machen. Beispielsweise, wir wollen eine Produktvision erstellen. Tja, was für Bücher sollte ich denn da lesen? Was für Artikel sollte ich dazu kennen? Was für Tools, Übungen, Videos, auch Podcast-Folgen, auch von anderen, sollte man sich dafür reinpfeifen. Das haben wir jeweils zu einer Hand oder zu anderthalb Händen voll Herausforderungen mal tatsächlich schon vor einer ganzen Weile, ich glaube schon vor nahezu 3 Jahren, auf die Webseite gepackt, aber noch nie wirklich darüber gesprochen, großartig. Und dementsprechend, also auf der Website-Startseite zum Beispiel, war das nie offensichtlich. Ja, das haben wir jetzt auch ein bisschen geändert. Und was hatten wir noch neben den Nutzer-Needs?
Ja, wir hatten auch einige interne Bedürfnisse, ne? Also das hängt ja auch mit der Frage zusammen von Menschen, die auf uns zukommen, was wir sonst so eigentlich machen. Oder du hattest am Anfang beschrieben, dass wir gefragt werden, ob wir überhaupt, ob wir auch Trainings geben oder Workshops, ne? Und unser Wissen auch so in Organisationen weitergeben. Und natürlich ist es unser Brot- und Buttergeschäft, ne? Also das, wir reden da wenig im Podcast drüber, mal ab und zu, wenn wir eine praktische Erfahrung teilen. Aber natürlich ist das das, womit wir drei als Produktwerker auch unser Geld verdienen. Und neben diesen internen Inhouse-Workshops und Trainings, die wir für Product Owner, für Produktmanagement-Bereiche anbieten, haben wir auch letztes Jahr begonnen, offene Trainings anzubieten. Also meinetwegen Dominik zum Beispiel, sein Spezialthema mit UX für Product Owner, seine beiden Hauptleidenschaften miteinander zu verbinden in einem Zweitagestraining. Und da mussten wir uns eigentlich eingestehen, eher aus so einer Business-Needs-Perspektive, also so aus einer eigenen Organisationsperspektive, die Bedürfnisse, die Ziele einer Webseite, dass scheinbar das, was wir da bisher gezeigt haben oder was erreichbar war oder transparent war, dass das bei weitem nicht ausreichte, um diese Trainings zu bewerben und prominenter irgendwie nach vorne zu stellen.
Ja, plus neben den Trainings haben wir ja noch einen, also internen und offenen Trainings, wie du sagtest, haben wir ja noch, und Workshops, haben wir noch einen Bereich, auch neben dem Coaching-Mentoring, den wir gar nicht auf der Website vertreten hatten, ein Leistungsangebot, Speaker-Service nennen wir das intern. Also man kann uns für Vorträge, Impulsreferate und so weiter buchen, weil wir ja auch Redner sind. Und das war bislang gar nicht bekannt. Das heißt, auch ein weiterer Business-Need, da quasi das Angebot ein bisschen mehr ins Schaufenster zu stellen.
Ja, spannend, ne? Also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, ne? Was brauchen wir als Produktwerke, als Organisation? Was brauchen unsere Nutzer? Haben wir jetzt gerade drüber geredet. Und dann haben wir natürlich miteinander uns abgestimmt und uns überlegt, ja, wie gehen wir jetzt an die Aufgabe ran? Diese Webseite neu zu bauen, vielleicht die bestehende zu erweitern. Welche Schritte haben wir da gemacht? Welche Überlegungen standen denn so dahinter? Magst du das mal teilen?
Ja, im Endeffekt ist natürlich unsere erste Idee immer, klar, lass uns das agil und im Sinne von iterativ inkrementell entwickeln. Nun sind wir zu dritt, und Dominik ist ja auch hauptberuflich festangestellt, also von daher sind wir alle nicht dauernd verfügbar. Wir sind zu dritt natürlich kein Scrum-Team, das muss man mal dazu sagen. Also wir haben jetzt hier nicht Scrum als Framework angewandt, aber trotzdem war die Idee, das iterativ zu entwickeln, da wir das nicht selber können oder wollen oder zumindest nicht komplett. Wir spielen da zwar gerne mit rum, aber so richtig gut reicht das unserem Anspruch nicht. Wollten wir das mit einem externen Dienstleister machen, beziehungsweise einer kleinen Agentur. Ja, und siehe da, so einfach ist das gar nicht, einen Partner zu finden, der auch, also der zum einen natürlich irgendwie im Rahmen unserer finanziellen Mittel liegt und zum anderen auch weiß, was es heißt, iterativ zu entwickeln. Ne? Gerade so Agenturgeschäft ist ja ganz gerne eher mit Festpreis und mach mal genau einen Scope und so. Und wir wollten gar nicht so fest den Scope am Anfang ziehen, sondern gerne, meinetwegen in Form eines agilen Festpreises oder auf jeden Fall einen Partner finden, der mit iterativer Vorgehensweise was anzufangen weiß. Das war nicht so leicht.
Ich fand das ganz spannend, weil ich bin ja auch auf dem ein oder anderen Community-Event hier in Köln ja unterwegs und da gibt es ja durchaus auch einige Vertreter von Agenturen, von externen Dienstleistern und da höre ich dann häufiger schon mal, ja, wir würden ja gerne viel agiler arbeiten, aber der Auftraggeber, der halt zu uns kommt, der tut sich damit so ein bisschen schwer. Was ich auch häufig nachvollziehen kann, weil ich möchte diese Aufgabe als derjenige, der beauftragt, ganz häufig auch einfach abgeben und sagen, ja, ich gebe das jetzt an jemand externen und will da nicht mehr gar nicht so viel mit zu tun haben. Unsere Erfahrung war so ein bisschen, wenn wir jetzt kommen und sagen, wir würden gerne, wie du es gerade beschrieben hast, in Iteration unterwegs sein. Bei uns hieß das relativ konkret, naja, wir wollen jede 2 Wochen mal irgendwie ein Review, mal gucken, was der aktuelle Stand ist, dann wieder ein paar Anforderungen vielleicht anpassen. Wir kommen nachher auch nochmal auf das Design oder so, wie wir damit umgegangen sind. Ne? Also spielt ja alles so Hand in Hand. Wir wollen nicht von Anfang an alles festgezurrt haben, dass es gar nicht so einfach war, jemanden zu finden, der sich auf dieses Spiel eingelassen hat, weil das natürlich auch für die Agentur und den Dienstleister vermeintlich schwieriger planbar war, ne? Oder mehr Überraschungen oder Unwägbarkeiten irgendwie hatte. Ich fand es nur jetzt spannend, das mal aus der anderen Perspektive zu sehen, weil ich es häufig irgendwie immer andersrum gehört hatte, ne?
Ja, wir hatten ein bisschen Pech, muss man sagen, weil wir eigentlich initial einen Dienstleister hatten, der da voll mit eingecheckt hätte, dessen Ergebnisse wir an anderer Stelle auch schon kannten, wo wir sehr viel Vertrauen auch in die Leistung hatten. Der ist aber dann eben krankheitsbedingt auf halber Strecke ausgefallen oder kurz nach dem Beginn. Und dementsprechend mussten wir uns richtig mehrere Agenturen angucken und vergleichen. Und da haben wir diese gerade genannten Erfahrungen gemacht.
Ja, wollen wir denn auch nennen, wer es war? Weil wir waren, aus meiner Sicht, sind wir auch wirklich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie es jetzt gelaufen ist. Und ich finde, das kann man auch an dieser Stelle mal rausstellen.
Ja, definitiv. Also die sehr geschätzten Freunde und Kooperationspartner von den Webrunners hier, also die Agentur von Adrian Simons, hat in Person mit der Finja Kolzim uns da sehr gut an der Seite gestanden. Kudos an der Stelle an dich, liebe Finja. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den Wahnsinn getrieben haben. Aber ich glaube, mit dem Ergebnis ist sie auch super zufrieden, ja.
Sehr schön. Wollen wir mal auf Learnings gucken, die wir auf dem Weg bis jetzt zu dem Live-Gang tatsächlich auch gemacht haben. Auch in Bezug auf unser eigenen, wie war es, Eat Your Own Ice Cream, ne? Also das, ja, was wir immer sagen und was dann tatsächlich passiert ist.
Mein erstes Learning war, ich hätte das gerne alles aus einer Hand, also sprich Design, UI und technische Umsetzung, Konzeption, also Informationsarchitektur. Und da haben letztlich alle Agenturen abgewunken und mehr oder minder gesagt, nee, also das UI oder das Design, wenn ihr da auch was dran verändern wollt, sozusagen an eurer Bildsprache, Optik, Farben und so weiter, das bitte nicht, das holt anderweitig. Das heißt, das mussten wir trennen und haben da ja, letztlich auch erstmal so ein bisschen Wasserfall gemacht. Das heißt, wir haben erstmal mit dem lieben Marek, Kudos an der Stelle von Snackable Media, neues, wie sagt man, CD, oder Corporate Design oder so, oder das überarbeitet. Und das ist vielleicht das Interessante, diese neuen Visuals, diese neuen Stile, das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, sieht man insbesondere an dem Cover der einzelnen Podcast-Folgen, sah man auch schon auf der alten Website, die haben wir schon eingesetzt. Das heißt, wir haben, als das Design fertig war, auf der alten Website schon einiges angefangen zu ändern. Sah man dann auch den YouTube-Thumbnails, wie gesagt, bei den Podcast-Teaser-Bildern, die man dann auf LinkedIn auch so sieht, ist jetzt alles noch grüner geworden sozusagen, mit ein bisschen Schwarz-Weiß-Optik und so weiter. Das, würde ich sagen, war dann schon ein Stück weit einer inkrementellen Entwicklung.
Ja, und ich bin bei dir. Es wäre sehr wahrscheinlich auch zumindest mit den Partnern, mit denen wir hätten zusammenarbeiten können oder wollen, auch gar nicht anders möglich gewesen. Trotzdem ist auch ein Learning von mir dieses, wir setzen jetzt schon mal diese Visual Styles peu à peu neu ein. Dann fangen wir an, damit auf der Webseite zu arbeiten, dann wieder festzustellen, manche Sachen funktionieren aber wieder nicht so gut, dann halt zu sagen, wir passen die nochmal an, dass das durchaus was sehr Positives war. Also ich glaube, wir haben auch im Laufe der Entwicklungszeit der Webseite auch nochmal besonders bezogen auf die Stile der Darstellung des Designs nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, obwohl wir zuerst schon so ein bisschen genötigt waren zu sagen, wir machen das nacheinander, ne? Also das eine vor dem anderen.
Ja, letztlich haben wir ja zum Beispiel Templates für alle Social-Media-Kanäle entwickeln lassen vom Designer, also sprich eine einheitliche Optik für, sagen wir mal, ne, LinkedIn, damals noch Xing oder Twitter, ja, Facebook machen wir eh nicht, aber Eventbrite und wo wir überall vertreten sind, da haben wir jetzt ein komplettes Set und eben passend dazu auch für unsere Blogs. Und manchmal haben wir natürlich dann auch Learnings gehabt nach dem Motto, ach, wenn wir das Template jetzt genauso, wie es upfront gedacht war, einsetzen, klappt das und das dann doch nicht so gut auf Instagram oder so. Ne? Und müssten wir nochmal ein bisschen adaptieren. Aber in Summe ist das gut gelaufen, weil wir auch da mit dem Marek einige sehr wertvolle Review-Schleifen hatten. Im Zweifel haben wir dafür dann auch was mehr bezahlt. Das war uns aber wert, mehrere Feedback-Zyklen zu gehen, ja.
Ja, jetzt bist du bei dem Punkt Feedback-Zyklen, ne? Das ist so ein Learning oder erwischt. Eine Beobachtung, die ich halt tatsächlich gemacht habe, ne? Also, dass wir zwar viel unter uns und auch mit unseren Dienstleistern reflektiert, adaptiert, angepasst, inspiziert, was auch immer haben, aber eigentlich mit unseren Nutzern da draußen, also zumindest auch für die anfangs dargestellten Nutzer-Needs, das relativ wenig gemacht haben.
Ja, lassen wir mal die Designsprache außen vor. Ich meine, also zu dem Design oder zu diesem Grashüpfergrün kann man sehr geteilter Meinung sein. Da kriegen wir, was wir da vor allem als Feedback kriegen, das finde ich schon, ist auch User-Feedback, dass dieses schreiende Grün sehr auffällt. Das kann man als Farbe vielleicht nicht so schön finden, aber es wird mir oftmals auch von Leuten, die jetzt gar nichts mit Product und Agile oder sonst was zu tun haben, gespiegelt. Ach ja, du bist ja so aktiv auf LinkedIn meinetwegen, das kriege ich immer mit, weil ich immer über diese grüne Farbe stolpere.
Genau, es hat einen Wiedererkennungseffekt, definitiv, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein User-Feedback, würde ich sagen. Aber hacken wir das mal ab. Das zweite ist ja eben, haben wir User-Feedback eingeholt zu dieser Frage, Podcast-Folgen suchen? Nein, haben wir nicht getan. Schande über uns. Wir haben es einfach jetzt bis zum Ende gebaut und werden jetzt das Feedback einholen und wollen auch jetzt hiermit mit dieser Folge den Aufruf starten, darauf mal ein Feedback zu geben.
Ja, da können wir am Ende der Folge nochmal einsteigen, weil das sollte ja auch nicht umsonst machen. Aber wir waren ja bei den Learnings, ne? Also was wir gemerkt haben, ist...
Warte mal, lass uns das an der Stelle, falls noch jemand abbricht, zwischendurch sagen. Geht auf die Podcast-Seite, also produktwerker.de/podcast. Dort wird es ja eine Möglichkeit geben, ein Feedback zum neuen Design, aber nicht nur Design, sondern eben zur neuen, vor allem Podcast-Suche, wie man themenorientiert und schlagwortorientiert die Folgen besser finden kann zu einzelnen Themenbereichen. Und wenn ihr das ausfüllt, wenn ihr uns da Feedback gebt, landet ihr im Lostopf und könnt einen Community-Platz im Training, im Strategietraining von Olli für Strategie und agile Roadmaps gewinnen. Das Training wird am 23. und 24. April, wenn ich es richtig weiß, in Köln stattfinden.
Genau. Und wir würden diese Umfrage 2 Wochen auf der Webseite lassen. Das heißt, das ist dann der 24.3. Das heißt, wenn ihr danach die Podcast-Folge hört, dann funktioniert das leider nicht mehr. Aber ihr werdet es finden auf der Podcast-Seite. Oder ihr werdet es nicht finden, ist aber dann auch ein Feedback für uns, ne? Also das wäre ja auch ganz spannend. Ja, können wir auch jetzt machen, brauchen wir es am Ende nicht mehr anzuteasern. Aber wir haben tatsächlich, und das wäre für mich ein Learning, und so selbstkritisch sollten wir auch sein, natürlich geglaubt, sehr genau verstanden zu haben, was unsere Nutzer brauchen und auch was wir brauchen, ne, als Organisation. Und dann haben wir immer weniger tatsächlich mit den Nutzern und mit den Menschen geredet, für die wir das tatsächlich bauen. Also das wäre eine Beobachtung, die ich gemacht habe im Laufe der Entwicklung.
Das ist richtig, wobei ich einen Gedanken dazu habe. Wir haben, jetzt bleiben wir bei der Podcast-Suche, wir haben da ein paar Entscheidungen jetzt getroffen, erstmal so damit live zu gehen. Da diese Entscheidungen aber auch schnell nicht sehr teuer waren, nicht sehr aufwendig waren und auch schnell wieder revidiert werden können, kann ich uns das selbst so ein Stück weit erlauben, so vorzugehen. Oder anders gesagt, wir sind uns dessen bewusst, dass wir die Art und Weise dieser Suche, vielleicht die Art und Weise dieser Schlagwortkategorien oder Themenkategorien nochmal anpassen, erweitern, verändern werden. Insofern ist auch immer die Frage, wie sagst du das in deinem, du hast mal so eine schöne Session gemacht zu Entscheidungen und Entscheidungstheorie. Vielleicht muss man diese Entscheidung auch gar nicht viel, viel größer machen, sondern es geht ja nichts kaputt an der Stelle, ne?
Also wenn die Entscheidung oder die Wette, dass wir das Richtige gemacht haben, halt klein ist und so wie du dargestellt hast, auch nicht mit so viel Kosten oder mit so viel Zeit verbunden, völlig d'accord. Trotzdem bleibt auf der anderen Seite der Medaille, dass man natürlich ein bisschen an den Bedürfnissen der Nutzer vorbei entwickelt. Und die Gefahr, und das habe ich bei uns auch ein wenig beobachtet in den Diskussionen, also vor allen Dingen auch teilweise bei mir, man kann sich natürlich auch sehr schnell so in die eigenen Ideen oder Vorstellungen, wie das Ganze so sein sollte, auch so ein bisschen verlieben, ne? Also zu sagen, oh, das ist aber jetzt cool und was auch immer. Und dessen sollte man sich, glaube ich, bewusst sein, ne? Und ich glaube auch an dem Punkt sind wir alle so ein bisschen dran vorbeigekommen, wenn ich das zurückblickend bewerten soll.
Das hast du sehr charmant gesagt. Das hast du sehr charmant gesagt und sehr, sehr nett, dass du es auf dich bezogen hast. Ich glaube, ich bin da bei sowas noch viel extremer. Tatsächlich ein bisschen ernsthafter gesagt, manchmal stolper ich selber über den eigenen, ja, vielleicht Perfektionismusanspruch oder vielleicht verknüpfe ich nicht diese beiden Wörter, sondern über das Problem meines Perfektionismus. Da bin ich schon ein bisschen weitergekommen auf meiner Lernreise in den letzten 15 Jahren, glaube ich, und kann einiges lockerer sehen. Aber ich oder wir zusammen haben bei bestimmten Sachen einen gewissen Anspruch. Ich mache das, also, und Anspruch ist für mich, um es zu definieren, ist das, was man schon mal erreicht hat und weiß, was man leisten kann, dass man dahinter nicht zurückfällt. Also nehmen wir mal als Beispiel, ich würde jetzt, die Website war nicht toll, die alte, aber ich würde jetzt, mein Anspruch wäre, dass es auf jeden Fall besser wird als die alte, sonst können wir es lassen. Oder ein bisschen konkreter gefasst, hier die Audioqualität. Wir sind alle keine Audioprofis, außer unser Jan, der im Hintergrund inzwischen als Medienschaffender da so ein bisschen mehr Hand anlegt. Aber unsere Audioqualität ist nicht super perfekt, das wissen wir. Ich möchte aber meinen Anspruch weiterhin hochhalten oder unseren, dass wir das, was wir audiotechnisch schon mal hingekriegt haben mit den meisten Gästen oder hier in den meisten Folgen, dass wir dahinter nicht zurückfallen. Und das ist für mich der Unterschied zwischen it's not perfect, aber wir haben einen professionellen Anspruch, auch so, dass wir versuchen, viele Amps oder Pausen oder Doppler oder Versprecher auch mal rauszuschneiden, insbesondere bei unseren Gästen, weil wir den Anspruch haben, dass wenn wir Gäste hier haben und meinetwegen da einer ist, der die ganze Zeit Amps und rumstottert, dass das jetzt nicht so rüber transportiert wird, sondern ja, dass wir da ein bisschen dran sauber schneiden.
Finde ich eine gute Betrachtungsweise zu sagen, wir wollen halt, andersrum formuliert, vielleicht immer Schritt für Schritt besser und professioneller werden. Ja, man investiert Zeit, Geld, wie auch immer. Und das sollte auch irgendwie einen Mehrwert generieren. Da bin ich völlig dabei.
Jetzt muss ich aber noch eins dazu sagen. Ich glaube, es hat uns jetzt auf letzter Strecke geholfen, dass wir uns intern in den Hintern getreten haben und gesagt haben, wir wollen aber eine gewisse ich sage jetzt mal Deadline, wobei ich das niemals so formulieren würde. Also wir wollen einen Zeitpunkt finden, bei dem wir jetzt wirklich mal mit der ersten Version live gehen. Und das war jetzt für uns das vor den Product Owner Days, die jetzt am 12. und 13. März in Köln stattfinden und wo wir mit Kooperationspartner sind, also Veranstaltung vom D-Punkt Verlag und Heise. Da soll das bitte live sein. Also wir wären jetzt nicht dead gewesen, natürlich nicht, wenn die Seite noch nicht live gewesen wäre, aber dadurch, dass wir uns irgendwie ein paar Wochen vorher gesagt haben, da soll es gelingen, haben wir uns einen gewissen Stress vielleicht am Ende auch gemacht. Ja, auf der anderen Seite hat uns das auch geholfen, diese Fokussierung dann vorzunehmen.
Ich möchte noch eine Beobachtung teilen. Und zwar haben wir anfangs mehr zu dritt diskutiert und abgestimmt und entschieden. Vielleicht ging es auch um grundlegendere Sachen, ne? Da macht das Ganze auch vielleicht total Sinn. Aber wir sind, glaube ich, relativ automatisch später eher in einen Modus gekommen, dass auch einer alleine vielleicht einfach entscheidet, ne? Sei es jetzt in der Diskussion mit der Finja, damit es auch wirklich weitergeht. Und für mich war das indirekt auch so ein bisschen so die Legitimation auch so einer Rolle Product Owner, auch wenn wir ihn nicht explizit benannt haben, dass halt in einer Runde Einigkeit zu erzeugen, ein einstimmiges Ergebnis bezogen auf die weitere Richtung, weitere Vorgehensweise zu treffen, natürlich immer komplizierter wird, je mehr Leute da sind und auch immer langsamer. Und dass wir dann irgendwann natürlich auch viel mehr in die Richtung gekommen sind, ja gut, wenn da einer jetzt gerade diskutiert, dann kann er es auch alleine entscheiden. Und für mich ist ein Product Owner vor allen Dingen auch da, neben der Wertmaximierung, wenn es vorwärts gehen muss, Entscheidungen zu treffen, damit wir uns halt vorwärts bewegen und nicht endlos über irgendwelche Dinge diskutieren.
Naja, letztendlich habt ihr mir ja grundsätzlich so das Mandat gegeben, auch wenn wir es nicht PO genannt haben, zu sagen, Tim treibt das Thema. Und ich habe sozusagen euch als Stakeholder immer bei wirklich den relevanten Entscheidungen versucht dazu zu holen oder um mir selber Sicherheit zu holen. Und habe aber ansonsten Entscheidungen getroffen und vieles dann auch bilateral zum Beispiel mit der Finja abgestimmt. Und jetzt am Ende sind wir wieder eher in so einem Review zusammengekommen und haben dann das ja wieder konsolidiert. Man muss aber natürlich dazu sagen, wir haben die hervorragende und wirklich tolle Situation, dass wir halt totales Vertrauen untereinander haben, wir drei. Und damit auch psychologische Sicherheit, sowas entscheiden zu können, weil wir wissen, egal wie es jemand von uns entscheidet, die anderen zwei gehen es mit.
Ja, ja. Bin ich dabei. Dann würde ich gerne bei den Learnings noch einen letzten Punkt mit reinwerfen. Natürlich haben wir uns, wie jeder gute Product Owner, auch Gedanken über Erfolgsmetriken oder überhaupt Metriken gemacht, ne? Also woran können wir denn hinterher feststellen, dass die Ziele, die wir definiert haben oder die Needs und Probleme, die wir tackeln wollten und angehen wollten, dass die auch, dass das auch in die richtige Richtung geht mit dem Produkt, was wir bauen. Magst du da noch ein bisschen mehr teilen?
Klar. Also wichtig ist, glaube ich, beim Messen oder wenn man sich überhaupt Metriken anfängt zu suchen, dass man so Baseline-Data hat, also dass man weiß, was ist die, also wie, wo stehen wir heute, ne? So. Das heißt, was wir auf jeden Fall haben, und das ist gut, ne? Wir haben Website Analytics auf der alten Website gehabt. Wir haben auch heute schon gemessen oder aufgeschrieben, welche Anfragen kamen, wann, von wem, über welche, sozusagen, welche Leadquelle oder so. Also das ist die Basis. Und die erste Metrik, die wir uns dann vorgenommen haben, sind bezogen auf unsere Leistungsangebote. A, so Leading Indicator mäßig, wie viel Aufrufe der Leistungsangebotsseiten sehen wir. Dann wie viel Videocall-Buchungen. Also wir nutzen dieses Calendly-Tool und mit da kann man auf der Website sich direkt bei uns in den Kalender hängen und entsprechend ein kurzes Gespräch mit uns einbuchen, so ein Videocall. Und das können wir jetzt auch ein bisschen besser unterscheiden, wo an welcher Stelle wurde auf welchen Calendly-Call geklickt und sozusagen für zu welchem Thema. Und so als Lagging-Indicator natürlich letztlich, wie viele Angebote werden dann auch von uns erstellt. Also das ist so das erste Metriken-Set zum Thema größere Sichtbarkeit unseres Leistungsangebots.
Ja, und du hast dann auch eben in der Einleitung auch ganz konkret gesagt, ne, wir treten ja auch als Speaker auf und man kann uns buchen auf bestimmten Veranstaltungen. was bisher auf der alten Webseite auch noch gar nicht sichtbar oder überhaupt transportiert und kommuniziert wurde. Und das war für uns eine zweite Metrik. Ne? Also wir machen das gerne hier auch ganz transparent. Gibt es denn vermehrt Anfragen, die wir vielleicht aber auch auf die Webseite zurückführen können, vielleicht auch wieder über Calendly Calls oder welchen Weg auch immer, ob man uns als Speaker auf irgendeiner Veranstaltung, intern, Konferenzen oder so mit dabei haben möchte.
Dritte Metrik betrifft die Produktwerkerbox, also diesen kuratierten Content. Ich habe es eben schon mal erläutert, wo Produktmenschen Hilfestellungen kriegen zu Literatur und Co. Und da haben wir halt bislang nie einen Call to Action stehen gehabt. Also es ist so eine Dead-End-Geschichte. Ja, wir geben da sozusagen wertvollen, in Anführungsstrichen kostenfreien Content raus, aber wir haben da noch nie was draus gemacht. Und da werden jetzt im Endeffekt Call to Actions drin sein, wo man von dort auch aus meinetwegen einen Call buchen kann oder verlinkt zu den Trainings oder Leistungsübersichten. Das werden wir auch sicherlich uns angucken und messen, ob was da geschieht.
Und dann sind wir gestartet in diese Folge ja mit, dass Hörer oder Nutzer unseres Podcasts vielleicht alte Podcast-Folgen zu Themen, die wir schon lange aufgenommen haben, gar nicht finden. Deswegen vielleicht auch bestimmte Themen vorschlagen. Natürlich werden wir uns angucken, ob alte Folgen vermehrt gehört, gesucht, muss ja auch nicht gehört sein, ne? Also es gibt ja auch immer einen Blogpost, wo dann auch Links dabei stehen und wo ein paar Informationen zu dem Thema mittransportiert werden. Ob das passiert, dass auf alte Folgen mehr Resonanz irgendwie herrscht im Verhältnis zu dem, wie die neuen Folgen gehört werden. Und das können wir natürlich relativ gut tracken, sowohl in unserem Podcast-Tool als auch auf der Webseite.
Ja, im Endeffekt kann man sagen, unterm Strich messen wir, wie unser Angebot, sei es die kostenfreien Angebote wie Podcast, Live-Events auch, haben wir noch gar nicht erwähnt, und die Produktwerkerbox, wie die oder ob sie nun anders genutzt werden und zusätzlich, ob unsere kommerziellen Angebote besser gesehen werden, visibler sind und auch zum Beispiel angefragt oder darüber gesprochen wird.
Und ihr werdet vielleicht dann auch, wenn ihr ab und zu oder regelmäßig auf unsere Webseite kommt, ja vielleicht auch die Veränderungen sehen, die wir aufgrund dieser gemessenen Zahlen und Metriken machen können. Also vielleicht verändert sich auch noch was, weil wie gesagt, ne, unsere Hypothesen, dass das zu dem führt, vielleicht auch gar nicht so richtig sind. Ne? Also die Entwicklung der Webseite und das, was wir da drauf packen und wie wir es packen, ist natürlich beileibe nicht abgeschlossen, sondern wir werden anfangen mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Idee auch noch ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, wie wir das im Sinne des eigentlichen Nutzerproblems verbessern können.
Dann lass uns nochmal ganz konkret hier am Ende die Handlungsaufforderung benennen. Bitte gebt uns Feedback ganz explizit zu der neu gestalteten Podcast-Suche. Geht auf produktwerker.de/podcast und schaut euch das mal an. Kurz gespoilert, was gibt es jetzt? Man kann quasi eine Freitext- oder eine Schlagwortsuche über den gesamten Bestand aller Podcast-Folgen machen. Man kann, das ist meiner Ansicht nach noch wertvoller, aus glaube ich, Hypothese, themenkategoriebezogen zum Beispiel sagen, ich möchte mich über bestimmte Scrum-Ereignisse, Events erkundigen zum Beispiel, zeig mir mal alle Folgen, die mit dem Sprint Review zu tun haben. Oder umgekehrt, gehe in die, weiß nicht, alles rund ums Product Backlog oder alles rund um User Stories. Oder auch, zeig mir alle Erfahrungsberichte an, haben wir eine Kategorie. Oder zeig mir die Sachen für Product Leader etc. Also da haben wir noch ein paar Möglichkeiten, so andere Kategorien auch aufzubauen. Eine Idee, die noch nicht umgesetzt ist, kann man sagen, dass wir noch so einen Einstieg in die Folgen haben wollen über den Stand, euren Stand auf der Lernreise. Also bin ich neu als Product Owner da am Start, bin ich Quereinsteiger, bin ich Product Leader, bin ich Scrum Masterin oder Scrum Master. Also Sachen. Gebt uns also bitte da in dem kurzen Fragebogen auch ein Feedback, was für weitere Kategorien für euch hilfreich wären oder welche bestehenden Kategorien nicht so hilfreich sind.
Ja, und eben ja schon mal angesprochen, ihr könnt, wenn ihr das ausfüllt und eure E-Mail-Adresse hinterlasst, ne, nur so ein paar persönliche Daten, damit wir euch kontaktieren können, könnt ihr einen Platz, ein Community-Ticket, einen Platz in meinem Training 23. 24. April zu Produktstrategie und agilen Product Roadmaps hier in Köln vor Ort gewinnen. Das heißt, ihr müsstet nur Anreise und Abreise und Unterbringung und was auch immer bezahlen. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich sogar, da auch mitzumachen. Ich fände es schön, wenn ihr halt das Feedback hinterlasst, weil wir natürlich schon das Ziel haben, das zu bauen und uns darauf zu fokussieren, was euch wirklich weiterhilft. Und ich hoffe, dass wir jetzt Gelegenheit geben, dass ihr eure Meinung noch kundtut und wir das vielleicht noch weiter optimieren.
Man muss aber sagen, man muss keine E-Mail-Adresse angeben. Also im Sinne von, man muss nicht an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ihr könnt auch gerne anonym uns einfach nur Feedback geben. Klar, dann habt ihr keine Chance, was zu gewinnen. Aber wer es nur anonym sagen will, gerne. Hauptsache, wir kriegen Feedback.
Genau. Sehr schön. Tim, ich danke dir. War auch nochmal schön, nach dem Launch der Webseite auch nochmal auch ganz kurz hier gemeinsam zu rekapitulieren, was denn alles so passiert ist. Ich hoffe, wir sind aber auch an dem einen oder anderen interessanten Punkt für euch als Hörer vorbeigekommen, weil auch wir merken, dass wir Verbesserungspotenziale haben, wie wir unsere eigenen Produkte entwickeln. Aber gemäß Transparenz versuchen wir euch auch daran teilzuhaben.
Mir fällt gerade noch was ein, Olli. Lass uns in das Feedback-Formular auch noch eine Bug-Kategorie aufsetzen. Also wer Fehler findet auf der Website, die wird es mit Sicherheit noch geben. Wir können ja sagen, ab 10 gefundenen Fehler auf der Website gibt es eine doppelte Gewinnchance oder irgendwie sowas.
Das fange ich gar nicht erst an. Aber wir überlegen mal, wie
wir es machen. Nein, aber helft uns mit und gebt uns Feedback.
Vielen Dank, Tim, für deine Zeit.
Danke, Olli.
Für weitere Informationen rund um Veröffentlichungen und Events der Produktwerker folgt uns auf Twitter oder besucht unsere Website unter produktwerker.de.